Andi?
Arne?
Was war deine erste Spielekonsole?
ein Gameboy, wenn der Handheld mitzählt. Wenn der Handheld nicht mitzählt, dann habe ich mir meine erste Spielekonsole tatsächlich irgendwann während des Studiums geholt. Und ich glaube, es war ein Super Nintendo. Ja, also da habe ich dann Retro-Spiele drauf gezockt. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte aber niemals das Nintendo Entertainment System, falls du darauf abzielst.
Verstehe ich. Ja, du bist ja schon beim Thema. Ich habe noch eine zweite Frage.
Ja.
Kennst du den Film Tron?
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 Tron. Ja,
Tron.
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 Ich dachte gerade, welcher Tron denn? Tron, ja, kenne ich. Habe ihn aber, glaube ich, nie gesehen oder meine Erinnerungen verschwimmen ein bisschen.
Tron 1 oder Tron 2?
Keine Ahnung. Es gibt doch, gibt es nicht Tron und Tron irgendwie 2000 ja, oder sowas?
Ja, ja, hast du nicht über Tron Legacy oder so? Es gibt den modernen Legacy. Tron und es gibt den alten Original-Tron.
Genau. Nee, ich,
beide aber mit Jeff Bridges.
Ja, ist das nicht auch mit Bruce Boxleitner? Ich bin ein bisschen raus. Ich weiß es nicht so richtig, weil ja auch ich nicht so viele Retro-Sachen geguckt habe irgendwie. Also nicht so viele 90er-Jahre-Sachen geguckt habe. Ich glaube, dass ich den Original-Tron mal gesehen habe. Denn ein Freund von mir war so Comic-Fan und das war auch der Schlagzeuger meiner Band. Und ich meine, dass er mir den mal gezeigt hat. Ich bin mir aber gerade so ein bisschen unsicher. Vielleicht hört er ja zu. Dann schreibt doch bitte mal in die Kommentare. So. Aber den Tron Legacy habe ich nicht gesehen, nee. Du?
Gut. Ich habe beide gesehen.
Ja?
Und beide, finde ich, haben großes verschenktes Potenzial. Aber wir sind ja kein Tron-Podcast.
Und das ist deine Anspielung auf die nächsten beiden Folgen, auf Folge 4 und 5 von X-Men 97, ja?
Nee, das war nicht meine Anspielung. Nein. Das deutest du falsch.
Okay, aber dann habe ich trotzdem Bock, mit dir über diese beiden Folgen zu reden und das machen wir nach ein wenig Musik. Musik bitte. Musik, hallo, Musik, hallo. Ah.
Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
Immer noch und noch lange Phase 5. Herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung für die gesamte Phase und noch weit darüber hinaus ist heute
Cable Orgasa.
Oh. Und hier ist Nathan Dome.
Oh, das ist gut.
Wir sind eine Person. Hast du gemerkt? Ja, ich bin der Mensch, der die Gebrauchsanweisung heute einmal mehr braucht, aber sie weiterhin nicht so richtig erwartet, denn wir haben ja auch Kritik bekommen. Das ist jetzt schon ein kleiner Vorgaus-Feedback. Wir haben Kritik bekommen. Warum holen wir jetzt denn keinen dazu, der irgendwie Ahnung von X-Men hat, wenn wir beide keine Ahnung von X-Men haben? Ja, weil wir das einfach so gucken möchten. So. Ne?
Ist das richtig. Ja, das ist richtig. Ja, wir können ja jetzt, jetzt sind so wieder turbulente Wochen liegen hinter uns.
Turbulent.
Ich blicke auf etwas entspanntere Wochen vor mir und ihr habt es ja gemerkt, letzte Woche, wir haben es schon angeteased, sind wir nicht erschienen. Ich war unterwegs. Ich musste unterwegs in den Weiten Deutschlands arbeiten.
Ja.
Deswegen konnte ich nicht aufzeichnen.
Dabei warst du eigentlich in Gegenden, in denen besseres Internet ist als da, wo du jetzt bist. Das muss man schon dazu sagen.
Ist in Leipzig besseres Internet?
Ja, als natürlich. In Köln? Aufbau Ost hat funktioniert, also zumindest infrastrukturell. Und deswegen ist da besseres Internet.
Okay. Okay. Aber jetzt sind wir hier wieder da. Wir machen heute zwei Folgen. Und ich habe natürlich auch dieses Feedback wahrgenommen und prinzipiell ist daran ja Ja, wir sind beide keine X-Men.
Wir sind beide keine X-Men. Punkt. Punkt. Wir sind beide keine X-Men. So. Ich habe zwar Superkräfte, aber natürlich, wir würden uns niemals den X-Men anschließen, denn unter der Führung von Magneto, ach Moment, den gibt's ja. Spoiler.
Ja, ich habe auf jeden Fall viel gelesen für diese Folge heute.
Ja, das stimmt.
Werde wahrscheinlich auch deswegen nicht die nicht vorhandene Kenntnis über die Originalserie hinwegtäuschen können. Und ja, wir müssen mal gucken, wir haben jetzt ja Halbzeit quasi. Bezüglich dieser Serie und wir haben ja noch 5 Folgen vor uns.
Ja.
Und vielleicht schaffen wir ja das ein oder andere Mal noch jemanden hier hinzu uns zu holen, der dann mit mehr Fachwissen
Expertise
aufwarten kann.
Ja. Ja, das würde mich auf
jeden Fall freuen. Heute ist das noch nicht der Fall. Es tut uns leid.
Ja, es würde mich auf jeden Fall freuen, aber wir werden da schon. Also wir werden jetzt einfach erstmal weitermachen. Vielleicht machen wir es auch nur alle 2 Wochen. Wer weiß das schon? Also wir entscheiden irgendwie von Woche zu Woche und erscheinen dann oder nicht als Surprise pour toi. Also für eine Überraschung für euch alle. So.
So. Dann müssen wir, möchtest du irgendwas zu Fußball sagen oder bevor wir anfangen? Oder
nicht? Ja, herzlichen Glückwunsch an Bayer Leverkusen zur deutschen Meisterschaft 2024. Nee, keine Ahnung, interessiere mich. Ich bin gerade, also wir nehmen jetzt tatsächlich an einem
Montag. Weil es mal nicht so läuft bei euch, bist du nicht so gut drauf.
Ja, yeah, also diese Übergangs-, also die Saison läuft jetzt so ein bisschen aus, wobei das stimmt ja nicht so richtig. Wir nehmen jetzt tatsächlich an einem Montag auf, das machen wir normalerweise nie, weil am Dienstag und am Mittwoch läuft abends Fußball und beide Abende sind für uns interessant. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Und deswegen können wir tatsächlich dienstags und mittwochs nicht aufnehmen an dieser Stelle. Aber in der Bundesliga trudelt jetzt die Saison so zu Ende aus. Das ist für mich jetzt weniger interessant.
Das kennst du ja seit 5 Jahren.
Ich kenne das seit 12 Jahren oder sowas, aber bislang fand ich das nie so schlimm. Weil im Erfolg sich austrudeln, ist ein bisschen schöner als im Misserfolg.
Das ist diese Unsympathie, die direkt wieder überschlägt sich bei dir.
Warum? Nein, ich habe doch gesagt, also es fühlt sich besser an, wenn man gerade was gewonnen hat und dann trudelt die Saison so aus, als wenn man halt in der titellosen Saison es so ein bisschen austrudeln hat. Weil ich meine, wir müssen ja jetzt mal ehrlich sein, alle wollten große Spannung in der deutschen Fußball-Bundesliga der Männer haben. Das hat nicht geklappt. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ne? So. Aber es gibt schöne Abwechslung. Das ist ja auch irgendwie schön. Ja, das war es auch, glaube ich, zum Fußball. Oder möchtest du noch was über den glorreichen BVB sagen?
Ich möchte nur noch mal von dir wissen, ob du hundertprozentig überzeugt bist, dass ihr, also bei mir ist es, das dafür ist unsere
Wir sind
Mannschaft
ihr.
In diesem. Ihr seid die Bayern.
Ah,
und
ja?
Weißt du, ich bin. Der BVB. Und der BVB spielt halt einfach eine sehr durchwachsene Saison mit Hochs und Tiefs.
Ja.
Bei euch ist es viel mehr Dramatik drin. Das macht natürlich großen Spaß. Wie gesagt, gegenseitig immer zerfleischt.
Ja. Mir nicht so.
Und meine Frage ist, ja, ich finde, da habe ich Schadenfreude.
Ja.
Aber die kommt bestimmt bei uns auch, wenn jetzt bald der große Oberchef vom BVB abtritt.
Ihr braucht keine Schadenfreude, ihr habt Karim Adeyemi. Das reicht.
Aber die grundsätzliche Frage ist die, glaubst du, dass ihr den Einzug ins, was ist es dann, Halbfinale, Viertelfinale, Halbfinale, wir sind schon im Viertelfinale, was sind wir denn gerade, im Achtelfinale, ne? Oder wo sind wir bei der Champions League?
Wir sind jetzt gerade im Viertelfinale und es könnte ein Halbfinale geben und tatsächlich habe ich gerade ein ganz gutes Gefühl, ja. Seltsamerweise, also vor letzte Woche noch nicht, aber das Hinspiel hat mir dann doch gezeigt, diese Typen können sich zusammenreißen, wenn es denn drauf ankommt und mit ein bisschen Mauern und dann schnelle Leute vorne losschicken, damit die noch eine Bude machen oder sowas, könnte das tatsächlich hinhauen, dass sie jetzt im Rückspiel in München gegen den FC Arsenal London gewinnen und ins Halbfinale eintreten. So.
Dann werden wir nächste Woche sehen, was passiert ist.
Ja.
Jetzt fangen wir an. Wir haben etwas Feedback. Wir müssen nochmal drauf eingehen.
Ja.
Und dann haben wir ein bisschen News.
Ja.
Nicht viel, weil es ist irgendwie gerade, es passiert, ja doch, es gibt ein bisschen was, aber es ist überschaubar.
Ja, die Abstände, die zeitlichen Abstände werden länger, ne? Deswegen werden die News auch so ein bisschen verteilter, so, ne? Kann man sagen.
Ja, es ist allgemein, aber es ist ja auch wirklich gerade nicht so viel los, ne?
Ja, ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem schönen kleinen Feedback-Blog an.
Hey du, sag mal, was ist denn deine Meinung?
Feedback. Und da gab es einiges schönes Feedback. Ich glaube, das häufigste Thema im gesamten Feedback war Cyclops. Und alle haben dieselbe Meinung. Das habe ich auch noch nie erlebt, wirklich. Wir hatten in der letzten Folge so ein bisschen angesprochen, ja, dass mir vor allen Dingen Cyclops sehr, sehr unsympathisch ist. Und du meintest auch, ja, sympathisch ist er tatsächlich nicht. Und jeder, absolut jeder gibt recht. Also Schmiddy mal exemplarisch sagt, Cyclops hat auch in den Realverfilmungen genervt. Agent Coulson gibt ihm recht. Oh ja, in den Realverfilmungen war das eine so unfassbar nervige Figur. Volker sagt sogar, Cyclops wurde verpulvert. Und ich frage mich, ob James Marstons Karriere darunter gelitten hat. Nein, Volker. James Marston hat eine großartige Karriere hingelegt, sonst hätte er niemals Jury Duty machen können. Und zum Beispiel Rocket Raccoon sagt auch nochmal witzig, dass Schmiddy es auch anspricht, als er gegen Ende sagte, Gene und Cyclops hätten euch eher genervt, war mein erster Gedanke, dass ich die in den Realfilmen auch nicht leiden konnte. Und das waren nicht alle, also da waren noch einige Leute, die tatsächlich gesagt haben, Cyclops ist richtig, richtig nervig. Ja, und Spoiler, in 4 und 5 auch. So.
Ja, mach weiter.
Ja, ich mach weiter, genau. Dann geht's zu so einem Ersteindruck von X-Men 97 und der war dann doch irgendwie durchwachsen. Manche fanden es besser, manche fanden es weniger gut. Hier auch nochmal Schmiddy als exemplarisch rausgenommen. Sagt, ja, die Figuren in X-Men 97 unterscheiden sich schon deutlich von denen in den Filmen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich die Serie bis jetzt nicht so überzeugt habe. Ich mag den Comic-Stil nicht. Da gefällt mir zum Beispiel Lower Decks deutlich besser. Außerdem hatten die ersten drei Folgen zu viel Pathos. Die Horror- und Traumsequenzen haben mir auch nicht gefallen. Das hatte ich ja auch gesagt. Diese Horror- und Traumsequenzen waren ein bisschen schwierig. Und vielleicht hast du schon mal eine Ahnung, was ich von der Motendo-Folge halte.
So. Das kann ich mir, ich habe keine, nein, habe ich überhaupt nicht. Okay. Hatte ich schon, während ich geschaut habe, dachte ich mir, was, ob das ist spannend, was der Andi uns erzählt.
Okay, dann die Besserwisserin sagt, ja, ich bin bisher auch eher enttäuscht, aber ich bin gut darin, mir Dinge schön zu reden, auch und gerade im MCU. Die Serie hat eben eine andere Zielgruppe, nämlich so richtige Comic-Fans, die mit etwas oberflächlichen Charakterisierungen und dauernden waghalsigen Plot-Twists umgehen können und nicht so viel Erklärung erwarten. Auch ich bin eher ein Fan der X-Men-Filme, gerade des letzten Runs, den ich gerade genial finde. Der hat mir auch geholfen, hier durchzusteigen, da man Sentinels etc. ja auch aus den neuesten Filmen kennt. Insofern, ich schaue natürlich mit euch weiter, wundere mich aber sehr über den Hype bei den Kritiken. Und um nicht zu negativ zu klingen, der Grundkonflikt, der bei X-Men ja immer da ist, nämlich die begründete Angst der Menschen vor dem Neuen und die unterschiedlichen Wege aller Beteiligten, damit umzugehen, kommt auch in der neuen Serie heraus. Und der ist es ja, der dieses Franchise für mich so attraktiv macht. Ja, finde ich eine sehr, sehr schöne, ausgeglichene Position von der Besserwisserin, der ich mich an vielen Stellen eben auch anschließen kann an der Stelle. Natascha Romanoff sagt dazu, nachdem ich nach der ersten Folge erstmal pausiert habe, weil ich nicht so richtig reingekommen bin, habe ich gestern dann Folge 2 bis 4 gesehen und bin voll drin. Bin tatsächlich auch ziemlich überrascht, dass mir die Serie so gut gefällt. Habe dann gestern auch mit den alten Folgen angefangen, aber die zu schauen wird dauern. Finde die englische Tonspur ziemlich schwer zu verstehen und das liegt nicht an mangelnden Englischkenntnissen. Ja, es ist auch tatsächlich, ich habe mal ganz kurz reingeguckt, auch auf YouTube sind ein paar Szenen, sowohl die Zeichnungen, also die Animationen, als auch der Ton ist sehr breiig. Also als ob man alles mal in eine Waschmaschine geschmissen hätte und dann zu spät rausgenommen hätte irgendwie. Naja, gut. Prongs sagt noch, ich persönlich bin noch nicht so 100% von der Serie überzeugt. Die erste Folge fand ich okay, aber auch nicht mehr. Die zweite Folge fand ich dann wieder super und besonders Magneto hat mir sehr gut gefallen. Und die dritte Folge fand ich dann leider nicht mehr so gut. Es war mir zu viel von diesen Horrorträumen und generell war die Folge zu vollgepackt. Folge 4 habe ich schon gesehen, die fand ich wiederum gut. Okay, dann müssen wir nachher mal sagen, was wir davon halten.
Ah, der Andi, der wird Folge 4 lieben.
Die X-Men-Liebhaberin. Was glaubst du denn, wie die zu dieser Serie steht? Anne.
Ja. Oh, das ist gut.
Gut. Schwierig, ne? Also, ja. Die X-Men-Liebhaberin sagt, die erste Staffel-Serie habe ich bereits mit 8 bis 9 Jahren gesehen und mich maximal darin verliebt. Rogue war damals mein absoluter Lieblingscharakter. Und als die Filme dann kamen, war ich etwas enttäuscht darüber, wie sehr anders sie als das Zeichentrick war. Ganz anders als die Freude, die vor mir hier geschrieben haben. Mich hat Freunde waren das, die vor ihr hier geschrieben haben. Mich hat es erstaunt, dass ich nach einem YouTube-Recap festgestellt habe, wie viele Folgen ich damals verpasst habe, was irgendwo auch Sinn ergibt, denn damals gab es keinen Streaming-Dienst. Jedenfalls habe ich mich riesig über die neuen Folgen gefreut, dass der Stil, die Musik, alles so ist wie früher, lässt mein kleines Herz noch hüpfen. Anders als bei euch fand ich die erste Folge einfach nur toll, weil ich die Serie schon kannte, war ich nicht mittendrin verloren. So. Außerdem stimmt die X-Men, die Barbarin auch zu. Cyclops hat schon immer gesagt.
Cyclops ist ein Vollidiot. Ja, sehr geil auch ist, dass ich möchte an dieser Stelle, liebe X-Men-Liebhaberin, nur weil ich etwas in einer Folge sehe, höre und ich eigentlich mir merken sollte, wie es ausgesprochen wird. Ich habe so, was das Namen und Aussprachen von Namen angeht, ein so löchriges Gedächtnis, dass ich 5 Sekunden später schon nicht mehr weiß, ob es John oder Jean heißt. Ja.
Manche Leute sind gesichtsblind, Arne ist namenstaub. Das kann man
ja, das ist richtig. Ja. Richtig, Bernd.
Ja, das ist absolut richtig. Du hast, bitte versuch nicht meine Geheimidentität zu offenbaren. Ah. Volker hat zu allen 3 Folgen mal so ein bisschen was gesagt und ich finde das ganz toll, deswegen zitiere ich das gerne. Erste Folge zu mir, meine X-Men, sagt er, gut, aber kitschig. Und die ganzen für Andy unbekannten Figuren kannte ich natürlich aus den Filmen oder wenigstens aus Spielen wie das Marvel Champions LCG und dem Handyspiel Marvel Snap. Konnte mit dem Plot nicht so warm werden, dafür fiel mir das Detail an dieser Bude auf, wo Sunspot am Anfang befreit wurde. Da waren Leuchtröhren defekt und statt des ursprünglichen Namens stand dort Hate Party. Finde ich schön, ja. Zweite Folge, Hoffnung für Mutanten, da sagt er dazu, hier hatte ich am Ende echt hart gerätselt. Wir hatten Nathan Summers, den Andy natürlich auch nicht kennt, und danach die Klon-Jean. Da ich Hope Summers immer mal wieder auf Karten gesehen hatte, wusste ich nichts über sie und dachte, vielleicht sieht sie Jean ja verdammt ähnlich. Das war halt falsch. So. Und die dritte Folge, eine rätselhafte Begegnung, dazu sagt Volker, dazu kann ich nicht mehr sagen. Die Prämisse mag ich und die hielt mich in der Folge. 20 Minuten sind natürlich kurz und reicht nicht, um all das zu beleuchten. Und da kommt ja auch noch mehr, denke ich. Tja. Und
ja, sehen wir ja.
Sehen wir. Sehen wir. Genau. Vielen Dank, lieber Volker, für deine Ersteindrücke quasi dieser Folgen. Und dann möchte ich noch auf Patrick eingehen. Der hat noch sehr, sehr viel Hintergrundwissen in unserem Blog gepostet. Das war spannend und toll zu lesen. Vielen Dank. Da könnt ihr auch alle nochmal reingucken, weil Patrick sich wirklich sehr, sehr intensiv mit all dem auseinandergesetzt hat und die Comics auch sehr, sehr gut kennt. Da ziehe ich vielleicht nochmal eine Sache nochmal zu Cyclops raus, um mal auch Cyclops ein bisschen positiv zu beleuchten. Bezüglich Cyclops, was Arne erwähnte, dass er in den Comics sehr sprunghaft wäre und auch leichte Züge von Magneto annahm, dies geschah in den Comics erst innerhalb der letzten 15 bis 20 Jahren. Davor war er ein solider Anführer und für mich auch der einzig wahre, wobei ich aber auch Storm als Anführerin sehr mochte. Unter dem jahrzehntelangen Autor Chris Claremont wurde Cyclops noch recht gut geschrieben und so, dass man ihn noch mochte, wobei die Handlung in den Comics um Jean Grey und ihren Klon Madeline Pryor nicht so gut aufgelöst wurde und Cyclops da schon als ziemlicher Arsch angesehen werden kann, wie er Madeline abserviert hat. In der Serie hat man dies deutlich geschickter gelöst, wobei die Handlung in den Comics auch noch ganz andere Richtung hatte als in der Serie. Vielen Dank, Patrick, für diesen Hintergrund, Einblick. Ja.
Genau, wobei wir natürlich auch noch nicht wissen, wo sich die Serie hinentwickelt. Also auch da ist ja noch Potenzial drin. Und Cyclops hat immer noch das Potenzial, noch weiter ein richtiges Arschloch zu sein.
Meinst du noch weiter als in Folge 5? Ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt.
Aber vielleicht braucht es auch
so eine Person. Ich liebe euch beide.
Das geht schon. Soll ich überhaupt News machen oder sollen wir direkt einsteigen in die Besprechung?
Nee, machen wir News.
Du bist heiß. Ich merke, du bist heiß.
Mach mal News. Pass mal auf hier.
News. Ich habe nur eine richtige News, aber ich habe so 2-3 Sachen, die kann man mal erzählen, weil es passiert halt gerade so wirklich wenig Handfestes. Ich glaube, da ist halt eine Menge im Hintergrund los, wo sich dieses Studio sortiert und neu ausrichtet. Und im Zuge dessen wurde jetzt nochmal irgendwie sehr klar deutlich durch ein paar Aussagen, das ist die erste News, es geht um Daredevil Born Again. Und es wurde mal bestätigt, dass bewusst der Autorenstreik und vieles im letzten Jahr, was so parallel lief, genutzt wurde, um das ganze Ding zu resetten. Wir haben darüber berichtet, weil man viel näher an den originalen Netflix-Format sein möchte, als man zuerst geplant hat. Also es war ja wirklich zuerst als so ein bisschen so auch Reboot gedacht, aber nee, es ist de facto jetzt immer mehr zu einer Weiterführung der Netflix-Serie. Das ist für dich jetzt nicht so spannend, weil du kennst die ja auch nicht, aber vielleicht schauen wir uns ja die ein oder andere essentielle Folge nochmal an aus den ersten drei Staffeln Daredevil. Aber das ist so eine der ersten so Halb-News, dass nochmal klar wird, okay, es geht eher in Richtung vierte Staffel, Einbindung hier in das MCU, als irgendwie ein kompletter, wie es ursprünglich mal geplant war, ja fast so ein Reboot. Zweite News, auch hier geht es um ist es eine Fortsetzung oder nicht? Deadpool und Wolverine, den wir ja dieses Jahr als einzigen Kinofilm sehen werden. Viele sprachen ja davon, ist dann halt der Deadpool 3, ne? Aber was sagt jetzt der Mastermind hinter dem Film? Er sagt halt, nee, das ist nicht Deadpool 3, das ist der dritte Deadpool. Und was will er damit sagen? Auch hier geht es nicht darum, irgendwie eine Fortsetzung zu schaffen oder more of the same zu machen. Nein, es soll was ganz Neues sein und eher in eine völlig andere Richtung gehen, als alle Fans bisher erwarten. Wir werden sehen, zumindest das ist die Aussage von Regisseur Sean Levy. Mal sehen, was da rauskommt. Dann gibt es noch Gerüchte, also besser als Gerüchte, die angeheizt werden von einem gewissen Robert Downey Jr. himself. Er könnte sich eine Rückkehr als Tony Stark vorstellen.
Ja, warum auch nicht? Der hat damit sehr, sehr viel Geld verdient. Also
ja.
Ich kann es gut verstehen. Sehen.
So, die einzige News, die wirklich eine richtige News ist, letzte Woche, glaube ich, war das, gab es eine, ich weiß gar nicht genau, was das für eine Präsentation war. Es ging, glaube ich, um die Kinobetreiber oder die Kinobranche. Auf jeden Fall hat der Disney auch eine Präsentation gemacht. Und da stand dann auch Kevin Feige auf einer Bühne. Und die wichtigste Sache ist, es gab dann so ein paar erste Bilder, Screenshots von dem nächsten Captain America. Aber die eigentliche News hat man auch übrigens auch Harrison Ford in seiner neuen Rolle als ja ne, der neue Thunderbolt Ross gesehen. Aber viel spannender ist, dass der Film Thunderbolts einen neuen Titel hat.
Okay, und zwar?
der heißt jetzt Thunderbolts Sternchen.
Oh Gott, da wird er in Bayern verboten. Ist das ein Genderfilm?
Der hat jetzt so ein Sternchen hinten.
Okay.
An der. So, und das führt zu wilden Spekulationen, was es heißt. Kevin Feige hat gesagt, passt auf, der hat jetzt dieses Sternchen hinten an dem Namen Thunderbolts dran. Wir werden uns bis zum Film selbst nicht mehr dazu äußern. Und da gibt es jetzt wilde Spekulationen. Und eine Spekulation geht in die Richtung, ob dann der Titel zum Beispiel vielleicht kurz vorher oder während des Films oder am Ende des Films dann geändert wird und der Film umbenannt wird in eine Richtung mit dem Titel, in dem Avengers wieder vorkommt und dass dieser Filmtitel zum Beispiel sein könnte, Dark Avengers oder so. Also da ist gerade eine Menge los. Wenn ihr da, gebt einfach mal Thunderbolt so ein Sternchen ein auf einem Netzwerk eurer Wahl und ihr werdet sehr viele wildeste Fanspekulationen dazu durchlesen können, was das für einen Hype erzeugt, dass da jetzt einfach nur ein kleines Sternchen hinter den Namen Thunderbolts gesetzt wurde.
Okay, wer ist da mittlerweile dabei? Also ich glaube hier Florence Pugh, ne? Also
die Thunderbolts.
Natascha Romanoff, ne? Nee, nicht Natascha. Hier Dings Romanoff, wie heißt der nochmal? Habe ich vergessen. Sebastian Stan oder was?
Ja, also wir haben Yelena.
Genau, dabei, Yelena, ne? Belova.
Wir haben Red Guardian, David Harbour, wir haben den Taskmaster, ja. Die hatten wir ja auch gesehen. Also Olga Kurlienko spielt sie. Wir haben US Agent, Wyatt Russell. Wir sollen ja wiedersehen Ghost aus dem zweiten Ant-Man-Film.
Ghost aus dem zweiten Ant-Man-Film. Mhm, okay.
Lawrence Fishburne, da war so eine Mädchen, was so durch Wände ging, also was so Phasenverschiebungen hatte im zweiten Ant-Man and the Wasp. Also Ant-Man and the Wasp, so hieß der. Es ist schön, du hast ein sehr löchriges Gehirn.
Ja, ich erinnere mich dann kurz vorher nochmal auf jeden Fall daran. Ja.
Und wir haben den Winter Soldier. Das sind die benannten Menschen aus diesem Team, ja.
Na gut, okay. Ich bin gespannt.
Gut, ich bin durch.
Ah, du bist durch? Okay, das war's schon.
Ja, mehr News gibt es nicht.
Ich denke gerade die ganze Zeit, da soll ja auch Hannah John Kamen mitspielen. Und die
ja, Ghost, du Volldepp.
Ach, die ist Ghost. Ach, ich dachte, ich habe die ganze Zeit überlegt, wer. Okay, die heißt Ghost. Das haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir das damals so stark thematisiert haben. Ich habe die ganze Zeit an irgendeinen Geistmenschen gedacht oder sowas. Okay, lass uns diese unrühmliche Episode zu Ende bringen und in etwas anderes hineinstarten. Nämlich, ich würde sagen, Spoiler Alert. Wir sprechen jetzt über die Folgen 4 und 5 der Serie X-Men 97. Arne, ist das okay für dich?
Es ist völlig okay. Wir sprechen über Folge 4, fangen wir an. Wir sprechen über Folge 4a und Folge 4b. Okay? Mhm. Also Motendo und Life Death Part 1.
Ja.
Quasi zwei Folgen in einer. Regie für Chase Conley, Buch wieder Haupt, er hat ja fast eigentlich alle geschrieben, Bo DeMaio zusammen mit Charlie Feldman. Kurze Folge, 25 Minuten und 30 Sekunden. Gibt eine Menge Easter Eggs und Referenzen, die ich alle nachgelesen habe.
Schön.
Ich werde einige präsentieren, weil ich sie natürlich selber nicht erkannt haben konnte. Und ja, es geht sehr viel um emotionale Erfahrungen in dieser Folge, könnte man sagen.
Apropos Easter Eggs, hast du eigentlich den Watcher gesehen?
Ja, habe ich.
Okay, cool. Ja.
Den habe ich nicht gesehen. Und das bestätigt meine These, dass ich ja immer noch sage, ob das wirklich stimmt, dass das hier mit dem MCU nicht zusammenhängt, werden wir sehen. So, Andi.
Ja.
Wollen wir mal sagen, du fängst an mit der Inhaltsangabe vom ersten Teil und wir machen dann, nachdem wir den ersten Teil, deine wahrscheinlich Lieblingspart dieses ganzen Podcasts besprochen haben, machen wir mit dem zweiten Teil der Inhaltsangabe weiter.
Ja, genau. Erster Teil. Zum 18. Geburtstag erlebt Jubilee, die macht so Feuerwerkskörper-ähnliche Energieblitze, wenn sie Bock hat. Mal was ganz anderes. Sie und Roberto da Costa, aka Sunspot, der Sonnenenergie in Superkräfte umwandeln kann, sich aber bislang nicht als Mutant zu erkennen geben will, werden von Mojo, einem interdimensionalen Medienmogul mit einem Flair für das Dramatische, in ein Super-NES oder halt MES, weil Motendo, gezogen. Im Spiel treffen sie auf eine digitale Kopie von Jubilee aus der Beta-Version des Spiels, die ihnen hilft, sich durch die Levels zu kämpfen und schließlich Mojo zu besiegen, bevor Spiral, Mojos rechte Hand, die Fähigkeit hat, Realitäten zu wechseln, sie in die reale Welt zurückbringt. Und zum Abschluss gibt es noch einen Geburtstagskuss von Jubilee für Roberto.
Soll ich erst ein bisschen noch erzählen und dann darfst du sagen, wie kacke du es fandst?
Nee, ich fand's, also du kannst da gerne was zu erzählen, aber ich will vorher schon sagen, ich fand es nicht kacke, ich fand es nur irrelevant. Aber machen wir weiter.
Eine Folge, wenn man das dann auch ein bisschen verfolgt hat, wieder mal auf einschlägigen Webseiten oder den sozialen Netzwerken, die ich mir noch zumindest anschaue. Es sind nicht viele, es sind nur ein paar. Eigentlich nur eins.
Geht die Zeit der sozialen Netzwerke eigentlich gerade zu Ende? Erleben wir das?
Wir könnten ja nochmal Gavin einladen. Ich werde Gavin auf der Republika treffen, wo ich dieses Jahr wieder sein werde. Und Gavin könnte ja nochmal was erzählen. Es geht nicht, nein, das tut's nicht. Also okay. das nicht. Es ist nur, ich glaube schon, dass wir, es hat ja Gavin auch so ein bisschen angehört, es ist halt ein Shift so ein bisschen. Ne? Also es werden andere Netzwerke größer, es verteilt sich mehr auf auch verschiedenste Sachen.
Wir wollten auch mal zu Gavin's Show, ne? Erinnere ich mich gerade dran.
Wir wollten auch zu Gavin's Show, das müssen wir auch noch machen. Ja. Ich werde mit, das kann man glaube ich teasen, ich werde ab Ende der Woche mit Gavin ein paar Tage mit einem anderen Freund noch in London verweilen.
Oha!
Und da werde ich ihn ja noch mal drauf anhauen, wie das denn ist mit der Show und so. Ja.
Ja, schöne Grüße.
Mach ich. Mojo und das Mojoverse. Ja, nicht das Fediverse, auch nicht das Metaverse, das Mojoverse. Eine alternative Dimension, ja, in der eine versklavte Bevölkerung nonstop mit Shows von Mojo bei Laune gehalten wird.
Aha.
Das ist ein wiederkehrender Gegner, den wir, wenn man die ersten Staffeln von X-Men gesehen hat, seit der zweiten Staffel Folge 11 kennt. Mhm. Ich werde mich nicht weiter zu irgendwelchen Aussagen versuchen zu bringen, weil dann habe ich wahrscheinlich wieder nicht recht, weil ich das auch nur alles angelesen habe und weniges weiß ich ja nur, weil ich es halt einfach ja auch nicht gesehen habe. Ich bin gerade dabei, ein bisschen die ersten Folgen zu schauen, aber das wird wahrscheinlich nicht gelingen, mir das Wissen alles anzuhalten, was ich brauche, um alle Easter Eggs selber zu finden. Es gibt eine Menge Verweise, ein paar habe ich selbst gesehen, auf Marvel-Charaktere, die man eben aus den Comics auch kennt. Die das Ganze sehr gut kennen, die das Marvel-Universum auch kennen, da muss ich nichts sagen. Man sieht hier irgendwie mal ganz am Anfang neben dem TV einen Longshot sitzen. Es gibt einen Verweis auf Colossus, auf Cable. Also so, es gibt auch Verweise auf die Popkultur. Wer ist hier der Boss oder der Spin-off von Cosby Show College Fever werden hier in der Serie, in dieser Folge angeteased, da wo sie durch die verschiedenen Welten rennen. Es gibt es wird auch Verweise geben eben auf ikonische Episoden der Originalserie, genauso wie ja auch dann unsere nächste Folge 5, können wir auch schon mal anteasen, sehr viele Verweise auf ikonische Momente der X-Men-Geschichte aus den Marvel Comics ja hat. Also hier sehen wir ja, wir werden hier ja in diesem Computerspiel mit Genosha schon konfrontiert, dass da irgendwas passiert ist mit Versklavung von Mutanten. Es gibt ein Abenteuer im Savage Land und so. Also das ist alles, das sagt die jetzt wahrscheinlich gar nichts. Es wird unseren Fans, die das sehr gut kennen, unseren Hörerinnen und Hörern dann einiges mehr sagen. Es ist halt total spannend. Also es gibt ellenlange Artikel im Netz, die wirklich sich sehr viel Zeit nehmen und teilweise viel länger sind als noch bei den ganzen Kinofilmen, die wir gesehen haben, da diese wohl sehr liebevoll eingepackten Easter Eggs irgendwie zu erklären, was eigentlich auch großen Spaß macht zu lesen. Es gibt einen Querverweis auf die Originalgeschichte, die wir auch in der nächsten Folge nochmal sehr intensiv haben werden, Days of Future Past. Und das ist ein ganz schöner Side-Effekt oder auch ein ganz schönes Easter Egg. Die ursprüngliche Synchronsprecherin von Jubilee, Alison Kurt, spricht hier ihre Beta-Version.
Schön.
Also das ist ein sehr cooles Easter Egg. Ne? Also wir haben eine neue Sprecherin für die Jubilee, aber jetzt in dieser Folge spricht, ne, auf die Beta-Version, ich glaube Absiskis, wie heißt sie? Die hat auch einen Namen, Absiskissa, so. Da trifft sie eben ja auf ihr älteres, in dieser digitalen Welt sich befindliches, digitales Ich. Und das ist dann wiederum die Stimme der Original-Jubilee aus der Serie aus den 90er Jahren, was ganz nice ist. So, und jetzt, lieber Andi, darfst du, bevor ich dann was zu sagen, wie toll du es fandest mit der Erklärung.
Nein, also keine Ahnung. Ich kann das nicht irgendwie haten. Ich weiß nur nicht wirklich, wer ist denn jetzt die Zielgruppe? Sind das Leute, die alte Serie geguckt haben, weil ich werde hier von einem Universum, was ich durch diese ersten drei Folgen noch nicht so richtig verstehe, plötzlich in ein ganz anderes Universum geschmissen, das ich natürlich noch viel weniger verstehe und werde davon ehrlicherweise nicht so richtig abgeholt. Und ich habe mir dann irgendwann in meinem Kopf gesagt, deswegen sage ich, es war irgendwie irrelevant, in meinem Kopf habe ich mir gesagt, Ja gut, aber das spielt ja jetzt nicht in dem Universum, was ich hier eigentlich verfolgen möchte. Das ist ja so ein Seitenstrang, den kann ich ja offensichtlich ignorieren, damit ich mich darauf konzentrieren kann, diesen Hauptstrang zu verfolgen. Deswegen würde ich jetzt sagen, ja, es war irrelevant und dann fällt natürlich wieder irgendwie die gesamte Welt ineinander zusammen und ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist und sowas. Das ist dann nicht irgendwie was für mich oder so. Aber ich kann das respektieren, dass es mit so total vielen Anspielungen natürlich irgendwie für Fans gut ist, aber es kann doch dann auch nur für Fans gut sein oder verstehe ich da irgendwas nicht? Also verstehe ich da den Ansatz nicht? Es kann doch dann nur für Leute gut sein, die diese alte Serie von 94 bis 97 gesehen haben, die ja jetzt alle, sagen wir mal, mindestens so alt sein müssen wie wir, oder?
Ja, so. Du musst ja ein gewisses Alter gehabt haben. Ich verstehe, was du total sagst. Ich setze noch mal einen Schritt früher an. Wir haben diese dramatischen Ereignisse in Folge 3 am Ende. Ne? Wir haben irgendwie zwei, ich sag's jetzt wieder falsch, Jeans.
Jean, nicht Jeans. Genau. Jean. Ich habe extra nochmal nachgeguckt.
Jeans. Jean Grey. Madeline Pryor, der andere Name. Und das ist so komisch, du wirst dann so rausgerissen, weil du bist dann da an diesem Konferenztisch und es geht erstmal um den Geburtstag von Jubilee, aber das scheint ja erstmal dann, und es wird ja auch in dieser Rolle erstmal, bis auf dann im zweiten Teil gibt es nochmal einen Verweis auf das, was wir am Ende von Folge 3 ja auch sehen. Aber das ist ja erstmal eine komplett andere Story, wie du sagst. Es hat ja überhaupt nichts erstmal mit der Haupthandlung zu tun. Es geht ja, wir sehen zwar Roberto wieder und wir sehen Jubilee wieder und es wird weiter gezeigt, dass da was entwickelt sich zwischen den beiden. Aber es geht am Ende ja, und das ist ja die einzige Sache, die über dieses, wir sind in einer ganz anderen Welt mal kurz. Und es gibt einen Querverweis auf diesen alten Schurken, den man schon aus den alten Folgen kennt. Und aus den Comics, dass man eigentlich ja nur so ein bisschen eine gewisse Weiterentwicklung von Jubilee uns zeigen will, dass sie jetzt erwachsener wird und sich damit arrangiert, dass sie halt nicht ein normaler Teen ist, der jetzt einfach nur in eine Arcade-Welt, also sie wird ja quasi dann, ihr Wunsch erfüllt sich ja quasi nur irgendwie anders, als sie das hofft. Aber dafür ist es auch wirklich, ich war deswegen eigentlich mehr verwirrt, weil das ist ja was ganz anderes jetzt, wo sind wir denn jetzt, also was soll das? Und ja, es hat mich dann erstmal nicht reingeholt. Hat dich denn dann der zweite Teil mehr reingeholt, den du jetzt uns erstmal beschreibst?
Ja, ich beschreibe ihn erstmal. Also gleichzeitig begibt sich nämlich Storm zu Forge. Der hatte sie ja beim letzten Mal aus der Kneipe geholt. Und Forge ist so ein technisches Genie. Sie hofft deswegen, dass eine von Forges entwickelte Prozedur ihre Kräfte wiederherstellen kann. Doch dieser Versuch schlägt fehl und als Storm dann auch noch erfährt, dass Forge früher Technologie zur Kräfteneutralisierung erfunden hat, die sie ja jetzt quasi in diese Schlamassel geführt hat, ist sie außer sich vor Wut und will seine Ranch verlassen. Doch gerade als sie geht, wird sie vom Adversary, einem mächtigen Wesen, das Realität manipulieren kann, zurückgebracht.
War ja kürzer als Teil 1, wesentlich kürzer. Hat dich das emotional gepackt?
Also ich verstehe Storm. So. Ich verstehe Storm, weil Storm ist es halt gewohnt, diese übermenschlichen Kräfte zu haben. Und das ist natürlich ein Szenario, was wir im MCU schon öfter hatten, dass irgendwer, der vorher oder die vorher übermenschliche Kräfte hat, sie plötzlich nicht mehr hat. Ne? Ich erinnere mich da an Thor zum Beispiel, der die auch mal verloren hatte, ja. Und Thor ist ja auch ein ähnlicher Charakter irgendwie wie Storm. So. Ich finde das grundsätzlich dann ganz spannend, das mal in einer ernsthaften Art und Weise durchzuziehen. Und man merkt ja, dass Storm quasi so, in absolute Verzweiflung gerät auf Basis ihrer neuen Situation. Das finde ich erstmal eine gute Situation. Ich habe ehrlicherweise die Beziehung zwischen Forge und Storm nicht so richtig verstanden. Weil, also, Liebe in Zeiten der Abhängigkeit scheint mir nicht so die perfekte Grundlage irgendwie zu sein für deren grundsätzliche Beziehung. Also, was will Forge denn eigentlich? Will er Storm diese Hoffnung geben und damit ihre Liebe gewinnen? Ist das die Erzählung, die sie im Endeffekt machen? Weil das ist ziemlich daneben gegangen irgendwie. Ja, also die Beziehung habe ich nicht ganz verstanden, aber ich verstehe grundsätzlich das Problem, das Storm hat. So.
Ja, auch hier glaube ich, ist das, das, was da eben einerseits auf der Ebene rund um Storm, die wir jetzt auch schon ein paar Folgen dann kennengelernt haben, wenn man noch gar nichts damit zu tun hat, das funktioniert alles. Eine Sache noch, das, was am Ende passiert ist, hast du das verstanden?
Nee, da kam da so ein riesiges Monster. So. Kennt man bestimmt schon, ich nicht. So.
Ja, und das fasst gut zusammen. Auch hier gilt, es ist sehr viel Querverweise wieder in die Comicwelt, weil wenn man das nicht erklärt bekommt, dann ist es erstmal so ein riesiges Monster und man weiß nicht, woher das kommt. Und auch Forge, da blitzt hier und da eine bestimmte Historie durch, ne? Dass er halt, wie er selber erzählt, im Endeffekt mit Schuld war an den Waffen gegen die Mutanten, die er quasi durch seine Vorarbeit ja mitentwickelt hat. Es blitzt durch, dass irgendwas mit einem bisschen Kriegsveteran ist. So. Ich glaube, es wird sogar im Vietnamkrieg erwähnt. Und auch hier hilft am Ende nur ein Blick in die Comicgeschichte, auf die sich das Ganze ja bezieht. Und die bringt halt einerseits, erklärt sie nochmal, dass er halt tatsächlich seine Mutanten-Crew im Vietnamkrieg verloren hat. Und deswegen einen Dämonen heraufbeschwor, besagter The Advisory, den du am Ende siehst, der Widersacher, um alle seine Angreifer zu vernichten. So, das wird dann noch wesentlich weiter ausgeführt. Wichtig ist nur, Forge ist, der hat quasi magische Fähigkeiten, weil er zum Stamm der Cheyenne irgendwie gehörte. Mhm. Und ein Schamane hat die ihm ausgebildet, seine magischen Fähigkeiten, die er aber eigentlich ignoriert hat. Und die er erst dann in diesem Moment, wo er diesen Widersacher, den wir da am Ende sehen, irgendwo früher mal quasi genutzt hat, um ihn hervorzurufen. So, und dieser Dämon, dieses Wesen, was wir da sehen, ist halt etwas, was am Ende das Universum natürlich auch in Gefahr bringt. Und das ist halt jetzt da. Und mal gucken, was das noch alles ist, was wir da noch alles über Forge erfahren. Da gibt es eine große Storyline in den Comics, auch das habe ich mir nur kurz angelesen, das werden dann unsere Hörerinnen und Hörer, schreibt es gerne in die Kommentare oder dann jemand besser erklären können, wenn wir dann in einer der nächsten Folgen ja schon genau darüber sprechen müssen, weil das war ja dieser kurze 10-Minuten-Part, Life Death Part 1 ist ja eben nur Part 1, Folge 6 ist Life Death Part 2. Und da wird es ja wahrscheinlich da irgendwie weitergehen mit.
Ja, okay. Schauen wir mal, was da passiert, würde ich sagen. Ich würde mich, ja grundsätzlich, ich würde mir ein bisschen wünschen, dass sie ein bisschen mehr erzählen. Also das ein bisschen mehr erklären. Aber das ist wahrscheinlich für diese Serie zu viel verlangt, weil diese Serie halt da andockt, wo ganz viele Leute irgendwie sich schon lange reingenördet haben. So. Ja. Naja. Ja.
Dann nörden wir uns doch mal weiter rein und kommen zu Folge 5. Remember It, erinner dich. Regie Amy Jonemura, Buch wieder Bode Mario natürlich. Mhm. Und eine sehr lange Folge, über 30 Minuten, 32 und 30 Minuten. Und hier hast du jetzt einiges zu erzählen, lieber Andi. Und es geht sogar nicht nur um Cyclops.
Ja, und ich habe zwar immer einiges zu erzählen, aber ich versuche das ja immer relativ schnell zusammenzufassen, damit wir dann auch noch ein bisschen darüber reden können. Also, nachdem Genosha jetzt offiziell in die Vereinten Nationen aufgenommen wurde, machen sich Magneto, Rogue und Gambit auf den Weg dahin. Und in Genosha treffen sie dann auf Rogue, treffen Rogue, also und Gambit, also Rogue kann ja so Kräfte absorbieren, ne? Und Gambit kann Objekte, also besonders Karten halt, in explosive Projektile verwandeln. Die treffen dann auf Madeline Pryor und Nightcrawler, das ist so ein Teleporter-Typ. Magneto trifft sich mit dem Genosha-Rat, zu dem Madeline, Banshee, Mora McTaggart, Callisto, Emma Frost und Sebastian Shaw gehören, ja. Und sie wollen ihn als Führer.
Gut recherchiert.
Ja, guck mal hier. Und sie wollen ihn als Führer und er willigt ein, vorausgesetzt, dass Rogue an seiner Seite mitregiert. Rogue erzählt Gambit von dem Plan und gesteht ihm auch, dass sie früher eine romantische Beziehung zu Magneto hatte. Die soll dann auch wieder aufbelebt werden, denn bei der Amtseinführung macht Magneto ihr einen Heiratsantrag. Den lehnt Rogue aber ab. Und Cable versucht dann, vor einem bevorstehenden Angriff zu warnen. Der kommt nämlich aus der Zukunft, wird aber dann zurück in die Zukunft geschickt. Nicht ohne, dass Madeline Pryor bemerkt, dass das ja eigentlich ihr Sohn Nathan ist. So. Plötzlich greifen dann Sentinels und das Master Mold nun in einem riesigen neuen Körper Genosha an, was massive Zerstörung und Todesfälle verursacht. Magneto opfert sein Leben, um die Morlocks zu retten. Das ist so eine Untergrundgemeinschaft von Mutanten. Rogue macht sich auf, um Master Mold zu konfrontieren, aber Gambit hält sie auf. Nachdem er dann von einem Tentakel von Master Mold durchbohrt wird, lädt Gambit ihn mit explosiver Energie auf, zerstört damit Master Mold, opfert dabei aber ebenfalls auch sein eigenes Leben. Währenddessen haben Cyclops und Jean sich getrennt und sind unfähig, ihre Leben zu vereinen mit ihren und die haben mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. Jean entdeckt nämlich, dass Cyclops und Madeline telepathisch kommuniziert haben. Und er versucht das dann irgendwie sehr unbehende zu erklären. Die X-Men stehen auf jeden Fall schockiert vor der Zerstörung in Genosha. Eine echte Tragödie und Heldengeschichte. Ja, die uns auch jetzt nochmal zeigt, wie kompliziert und tiefgreifend die Welt der X-Men wirklich ist. Die Red Wedding der X-Men, kann man sagen. Ja.
Und Trish Tilby rennt da noch rum, die Reporterin.
Ja, stimmt, die steht auch mal im Hintergrund, ja.
Kleinen Film über die X-Men macht.
Und Carla Kolumna, sieht aus wie Carla Kolumna.
Ja, die Koala Kolumna der X-Men-Welt. Und die,
hast du gerade Koala Kolumna genannt? Nein. Der kleine Koala Kolumna.
Die eine kleine Romanze, wie auch in den Comics, da deutet sich eine Romanze zwischen ihr und Beast an.
Ja. Beast ist ja natürlich mein MVP, großartige Figur, kommt viel zu wenig vor, tatsächlich. Ja.
Vielleicht wird das ja noch mehr. Also, eine pickepackevolle Folge, passiert wirklich viel. Jetzt muss ich aufpassen. Es ist tragisch, was da passiert hinten raus. Es ist wahnsinnig brutal und herzzerreißend. Geht ja eben um diese persönliche Ebene, Cyclops, Jean, Madeline,
Jean.
Irgendwie auch Wolverine. Jean, ja. Nicht Jean, Jean. Weil Wolverine wird ja auch nochmal kurz geküsst am Anfang. Und dann eben dieses Massaker am Ende. Und Zeitreisen, du hast es gesagt. Und der Watcher hast du auch schon gesagt. So, bevor wir über die Folge reden, über das, was da passiert, was den großen Story-Arc angeht auch. Auch ein Feuerwerk, ein Fest für Comic-Querverweise, denn hier werden, und auch hier, liebe Leute, das meiste habe ich gelesen dazu, um mich vorzubereiten, um die, die das auch nicht so wissen, wenigstens mitzunehmen. Ihr anderen schreibt gerne wieder viele eurer wichtigen Insights in den Blog. Also, wir sehen in dieser Folge einen Ritt der besten, so, also da haben sich viele auch Kritikerinnen und Kritiker überschlagen, auf jeden Fall auf Highlight-Story-Stränge aus den Comics. So, diese Genosha-Attacke, die wir hier im großen Finale sehen, angelehnt an E is for Extinction, eine Geschichte aus der New X-Men-Reihe aus 2001 von Grant Morrison. Dort ist es eine gewisse Cassandra Nova, die Millionen von X-Men killt. Genauso ist das so ein Verweis auf Mutant Massacre aus 1986. Da wiederum verübt Mr. Sinister ein Massaker an eben diesen Morlocks, die du gerade erwähnt hast, in New York. Auch das haben wir ja ein bisschen in dem Verweis hier in dieser Folge. Es gibt einen Verweis aus einer Jonathan Hickmans Folgen House of X und Power of X aus 2019. Da gibt es nämlich auch so eine Gala. Da ist es Krakoa, was dann so eine, ich glaube gar nicht, ob es eine Insel ist, aber auf jeden Fall auch so eine Bereich ist, wo sich dann die X-Men versammeln. Und auch das ist so ein Querverweis darauf. Und du hast eben diesen Zeitsprung-Aspekt hier aus einem Storystrang, der eben auch Days of Future Past hieß. Da kenne ich vor allem den Kinofilm, der 2014 war, den fand ich auch ziemlich gut. Hier bezieht sich es aber eben auf den Zweiteiler Anfang der 80er Jahre aus der Uncanny X-Men-Reihe. So, liebe Leute, das ist ein kleiner Ritt gewesen durch ein paar Querverweise, die ich auch nur weiß, weil ich da jetzt sehr viel in den letzten Tagen zu gelesen hat auf einschlägigen Comicportalen. Deswegen, wenn ihr mehr wisst, wenn ihr es ein bisschen besser einordnen könnt, schreibt es gerne in die Kommentare. Nichtsdestotrotz, und hier fange ich jetzt mal an, diese Folge wiederum hat für mich sehr wohl und sehr gut funktioniert, weil auch ohne, dass man vielleicht jeden Querverweis und jedes Easter Egg und jede Figur, die da irgendwie auftaucht, mit irgendwas verbinden konnte und dadurch ein besseres Gesamtbild haben konnte, funktioniert das ja auch ohne dieses ganze Vorwissen. Denn was da gezeigt wird, ist natürlich in diesen 30, 32 Minuten, ich finde, das ist, also ich finde, eine richtig gute Serienfolge. Da passiert ganz viel. Ich kann das sehr viel nachvollziehen. Es ist äußerst tragisch, was da am Ende passiert. Das nimmt einen sogar mit. Und auch diese, also ja, Cyclops nervt, aber diese Charakterentwicklungen, auch gerade hier, was da Jean durchmacht, was da mit Gambit in dieser Dreiecksbeziehung ist, das dann am Ende ja für uns immer noch anscheinend ein geläuterter Magneto sich opfert, um dieses Massaker wenigstens noch irgendwie ein paar zu verhindern, dass es diese unfassbar komplizierte Welt gibt, wo eben da Menschen Sentinels losschicken, um die alle da zu ermorden, dass da hilflose X-Men am anderen Ende der Welt sitzen und mit ansehen müssen, wie da irgendwie ihre Kumpanen getötet werden. Ich fand es eine super, also eine krass starke Folge. Die hat mich wieder voll reingeholt nach der Folge 4. Mhm.
Ja. Okay, soll ich da jetzt auch was zu sagen? Oder?
Ja, du siehst es anscheinend nicht so.
Ah, weiß ich nicht. Nein, sagen wir so. Ich kann deine Position jetzt total gut verstehen, vor allen Dingen, wenn du da eben so viel dazu gelesen hast nochmal. Für mich sind die Stakes, und nicht die Stakes, ne? Also die Stakes, ne? Die Einsätze, sind irgendwie für mich nicht hoch genug, weil ich diese ganzen Personen nicht richtig kenne. Und ich sehe irgendwie zwei Bilder von Genosha und denke, ja, das könnte ja ganz nett sein. Ich sehe aber gar nicht das Leben in Genosha. Ich weiß überhaupt nicht, wie das Leben funktioniert. Ich weiß allgemein nicht, wie das Zusammenleben der X-Men funktioniert. Und kriege auch darüber im Prinzip keine richtige Einführung. Ich weiß gar nicht, was deren... Warum wollen die das? Also warum wollen die so handeln, wie sie im Endeffekt handeln? Warum wollen die im Prinzip überhaupt zusammenleben? Das habe ich mich zwischendurch einmal gefragt. Warum bleibt denn Jubilee zum Beispiel einfach überhaupt bei den X-Men? So habe ich mich in der Folge davor gefragt. Also ich finde, ich brauche so ein bisschen mehr Einführung. Und ich weiß, dass ich diese Einführung nicht kriegen werde, weil so ist die Serie nicht gedacht. Die Serie ist so gedacht, dass man eben jetzt anfängt, die zu gucken, wenn man schon die X-Men kennt. So, und am besten die alte Serie gesehen hat und sich ein Stück weit auch seine Identifikationsfiguren rausgesucht hat. Und ich kann total verstehen, dass diese Folge hier, die hat eine Story und es ist alles klar und es passiert extrem viel. Es passiert für mich natürlich schon wieder zu viel, weil ich ja ganz viel einfach nicht verstanden habe. Und ich kann dann aber auch verstehen, dass diese Folge einschlägt in X-Men-Fans wie eine absolute Bombe, weil zumindest auf der ersten Ebene, es kann natürlich irgendwie noch, bei Marvel ist man nie sicher, aber auf der ersten Ebene sterben da gerade Magneto und Gambit. Und das sind ja Hauptfiguren. Und
noch ungefähr sehr viele andere.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall, diese beiden sind so die primären Hauptfiguren, die da krass sterben und natürlich noch ganz, ganz viele andere in Genosha. Und das kann ich natürlich verstehen, dass das einen tierischen Impact hat für alle Leute, die X-Men kennen und sich ihre Identifikationsfigur gesucht haben. Das wird jetzt im Zweifel nicht unbedingt Magneto sein und wahrscheinlich wird es auch nicht Gambit sein, aber man kann dann irgendwie schon mitfiebern und auch mit den anderen mitleiden irgendwie. Aber das funktioniert bei mir halt nicht, weil ich die nicht kenne. Also und dann interessieren sie mich halt auch nicht so richtig. Ich versuche dann dieser Handlung zu folgen und das gelingt mir auch größtenteils und manche Sachen sind wirklich schwer zu ertragen. Das ist aber natürlich auch so geschrieben, dass es schwer zu ertragen ist. Und damit meine ich vor allen Dingen Cyclops. Mein Gott, ist ja schwer zu ertragen, dieser Typ. Was war das denn bitte für eine Nummer mit Jean und ihrer Klonfrau? So, kannst du mir das mal erklären, lieber Arne?
Was meinst du jetzt?
Ja, also, der führt eine telepathische Beziehung mit Madeline Pryor und geht damit Jean fremd, weil er irgendwie sich nicht entscheiden kann, welcher Klon denn jetzt der reale ist?
Nee, er geht mit Matt, also er ist in der X-Men-Villa und geht eigentlich Jean aus dem Weg oder so, tut so, als wäre alles gut und braucht nur ein bisschen Zeit und hat dann aber eigentlich parallel die telepathische Affäre mit Madeline, die ja auf Genosha sitzt, die ja gegangen ist. Und das wiederum bekommt irgendwann Jean durch ihre telepathischen Fähigkeiten mit und sagt immer, hast du eigentlich noch alle Latten am Zaun? Hier jetzt irgendwie hinter meinem Rücken mit der anderen da, mit meinem Klon weiter irgendwie in Kontakt zu bleiben. Das ist ja die Storyline. Deswegen ist dann Jean wiederum in der Villa relativ pissed auf ihn, ja, weil er sich nicht entscheiden kann. Und bevor es zu dieser Aussprache kommt, wie es jetzt weitergehen soll und er sich versucht irgendwie zu erklären, was nicht so gut ist, kann er von Glück sagen, dass der dann schon diese Jean zum ersten Mal diesen Zusammenbruch hat, weil sie ja irgendeine telepathische Reaktion hat, wie wir sie später ja auch bei Madeline in Genosha sehen, was ja kurz vor dem Moment ist, wo Cable, a.k.a. Nathan, in Alt aus der Vergangenheit, aus der Zukunft da auftaucht und dann ja mal wieder weggesogen wird. Das scheint ja irgendwie eine Verbindung zu haben, dass das irgendwie damit zu tun hat.
Ja, es sieht irgendwie so aus, als würden die telepathisch erschossen werden oder sowas, ne? Also es fliegt genau, irgendein Projektil, ja, auf die zu oder sowas. Ja, aber boah, was ist Cyclops? Ich hasse Cyclops. Ich hasse ihn wirklich.
Also immerhin, das ist also schon immerhin, mal mehr als bei anderen Serien, dass du genau, deine Reaktion
immerhin findest, eine Sache funktioniert bei mir. Ich hasse Cyclops wirklich wie die Pest. Was ist das für ein oh, ich darf das nicht sagen, weil ansonsten werden wir als explicit gestempelt hier. Ja, also ich glaube, ich habe keine Figur bis jetzt in unserem schönen Podcast mehr gehasst als Cyclops.
Das ist doch schon mal was.
Und damit meine ich immerhin, also wirklich noch mehr als hier diesen Typen in Iron Man 2, der auch die Roboter da entwickelt hat. Der war auch ein Spaten, aber Cyclops ist echt nochmal, der ist ein richtiger Klappspaten. Meine Herren, ey. Ach, ja.
Ja, ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben schon Folgen in Realserien gesehen, wo ja mehr Geld drin steckt, also wir haben einige Folgen in letzter Zeit gesehen in Realserien, die nicht so stringent geschrieben waren wie diese Folge.
Ja gut, aber das ist ja nur wirklich kein Kriterium nach den Serien, die wir da in letzter Zeit auch so gesehen haben.
Ja. Nee, aber ich verstehe deine Punkte. Ich hatte aber wirklich, ja, vielleicht liegt daran, dass ich natürlich auch wegen der Besprechung und da jetzt noch wesentlich mehr eingelesen habe und dementsprechend die Figuren schon ein bisschen besser kenne. Aber ich finde das, was sie da aufmachen, ich stimme dir nicht ganz zu, weil es wird dann doch in relativ kurzer Zeit, kriegst du so ein bisschen ein Gefühl für dieses Genosha, dass sie da irgendwie in Friede leben können, dass sie da sein können, wie sie wollen, was ja auch manche von den Charakteren da sagen. Also ich finde schon, du kriegst ein bisschen ein Gefühl für dieses, wie es da ist.
Ja, ja, sie sagen es eben, ne? Aber ich hätte es gerne ein bisschen gesehen. So, also das, ja.
Ja, hätte man jetzt noch mehr sehen können. Man sieht ein paar Ausschnitte, aber ja, ich finde trotzdem, die Fallhöhe, bei mir hat es dann eben funktioniert und ich finde es faszinierend, was eben, welche Achterbahn wie die Story weitergeführt wird, welche Achterbahn man da erlebt und wie konsequent krass es am Ende halt erstmal jetzt endet. So, aber wir müssen natürlich darüber reden, was hat er denn zu bedeuten, dass der Watcher da auftaucht? Ja. Kurz.
Naja, dass wir wahrscheinlich irgendwann noch eine schöne What-If-Folge darüber sehen werden. Ich habe irgendwann jetzt auch mal irgendwas gelesen, dass What If ist ja auch noch eine Comic-Reihe, ne? Und es gibt dann, glaube ich, auch irgendwie noch mehrere What-If-Folgen mit Cable. Was wäre, wenn Cable irgendwas gemacht hätte? So. Also vielleicht sehen wir das ganze Genosha-Ding noch mal in einer What-If-Folge mit einem anderen mit einem anderen Ausgang oder sowas. So.
Keine Ahnung, das ist ja Spekulation. Es gibt jemanden, der es zumindest angeteased hat. Entschuldigung,
was wäre, wenn Cables Warnung durchgekommen wäre? So, das könnte zum Beispiel eine Folge sein von What If.
Klar. Fakt ist einfach, jemand hat sich geäußert dazu, der Hauptregisseur hinter dieser Serie und ausführende oder supervisende Producer und Jake Castorena. Und er sagte zu der ganzen Thematik rund um den Watcher, den man da ja kurz am Himmel sehen kann beim Feuerwerk. Was ich sagen kann ist, dass alles mit allem verbunden ist, alles im MCU ist absolut verbunden. Ach, sieh an, ist es jetzt doch wohl Teil des MCUs? Führt man uns in die Irre? Jeder auf dieser Seite des Teichs, wie ich gerne sage, arbeitet wirklich hart daran, dass das passiert. Das Coole an unserem Sandkasten mit den X-Men aus den 90ern ist, dass es sich um einen Zeichentrickfilm handelt oder eine Zeichentrickserie handelt. Das war das MCU, bevor das MCU wirklich das MCU war. Das ist ein verwirrender Satz. Hier lernten wir die Cameos kennen und zumindest für Fans wie mich war dies der Einstieg in viele der Figuren, die ich später in Comics suchte. In dieser Hinsicht haben wir also wirklich unseren eigenen Sandkasten, in dem wir spielen können und müssen uns keine Sorgen über die Verflechtungen von allem machen. Man kann alles haben, man muss sich nicht nur für eine Seite entscheiden. Und was ich dazu sagen will, ist, dass jeder Fan der Originalserie den Auftritt des Watchers in der Serie bemerkt haben wird. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der Wächter in den OG X-Men 1997 auch tauft und zuschaut und das Ganze mit weiteren Dingen verwoben sein wird. Also er schwurbelt ein bisschen rum, aber ich finde es ganz spannend. Ich glaube ja immer noch, dass am Ende es auch bei uns in den großen anderen MCU-Produktionen irgendeinen Querverweis geben wird auf das, was hier passiert. Und ich allein deswegen, weil ja auch schon am Ende von The Marvels, wir in der kurzen Post-Credit-Scene ja auch The Beast sehen. Und ich glaube, am Ende wird das irgendwo Auswirkungen haben. Ich glaube, da hat man uns in eine falsche Fährte geführt, dass das alles nichts mit dem MCU zu tun haben wird. Punkt.
Ja, schön. Also wir werden sehen. Vielleicht muss ich mir dann irgendwann auch nochmal so ein Recap angucken, den sich ja auch Leute in unseren Kommentaren angeguckt haben, um das dann alles irgendwie noch zu verstehen. Ja, keine Ahnung.
We will see. Es gibt noch jemanden, der was gesagt hat zu der Folge.
Aha. Bode Mario?
Ein gewisser, ja.
Schön.
Er hat sein Schweigen gebrochen. Er hat nichts zu der Tatsache gesagt, dass er jetzt nicht mehr am Start ist, aber er hat was zu der Folge gesagt. Er hat sehr viel zu der Folge gesagt. Das kann man alles nachlesen auf seinem X-Account, wenn man noch X hat. Man kann
übrigens,
auch
wenn man noch X hat, sollte man es lassen.
Ja, man kann es auch einfach googeln, weil es wird überall mittlerweile gepostet, was er da veröffentlicht hat. Es ist sehr viel. Ich fange nur mal mit dem Anfang an. Er sagt halt, Episode 5 war das Herzstück meines Pitches an Marvel im November 2020. Die Idee war, dass die X-Men die Reise widerspiegeln, die jeder von uns, der mit der Originalserie aufgewachsen ist, seit seiner Kindheit in den 90er Jahren erlebt hat. Die Welt war für uns scheinbar ein sicherer Ort. Und für unsere jungen Köpfe war die Welt ein einfacher Ort, an dem es nur richtig und falsch gab. Und in dem Fragen zu Identität und sozialer Gerechtigkeit relativ klar beantwortet wurden. Und dann machte das große Fass auf mit so Dingen wie 9-11 oder einem Anschlag auf queere People in einem Club, in dem er selbst häufig war. Und das Ganze halt dann irgendwie aufzeigt, wie diese Welt in sich zusammenfällt und eben nichts mehr so klar ist. Und was eben so er in diese Folge so, also hat das sehr viel ausführlicher beschrieben, eben reingesteckt hat. Und gerade dieser Verweis, ne, Kindheit unserer, also die Serie unserer Kindheit und so, ja, du merkst halt, diese Serie will da an fortsetzen, das weiterführen, damit spielen und natürlich für alle, die das überhaupt nicht damals gesehen haben, ist es dann umso schwieriger, dem zu folgen, was die Macherinnen und Macher um Bode Mario da uns zeigen wollen. Da muss sie jetzt weiter durch, die letzten weiteren Folgen.
Ja, und also ich bin weit weg von Hate. Ne? Also das ist irgendwie, wenn man mir etwas zeigt, was wirklich, objektiv ist immer schwierig, aber was wirklich schwierig, wo es wirklich schwierig ist zu begründen, dass es Qualitäten hat. Also sowas wie Ant-Man, Quantumania. Ne? So, dann werde ich auch sauer, weil dann ist es wirklich Zeitverschwendung. So. Und dann gibt es natürlich immer auch noch ein paar so absolute Ultra-Fans, die sagen, ja, aber hast du hier nicht diesen tollen Blob gesehen, der in die Löcher kriechen wollte? Das war voll witzig und so. Ja, und dann, also ich will immer noch nicht haten oder sowas, aber dann würde ich wirklich sagen, ach komm Leute, also dann kritisiere ich auch hart. Hier habe ich ein bisschen inhaltliche Kritik, dass ich nicht abgeholt werde, aber wenn die Serie das halt nicht will, dann ist es fair enough. Und deswegen, ich versuche es weiter. Ich es nervt mich auch nicht tierisch, aber es ist halt für mich doch relativ anstrengend. Und ich bin halt gespannt, ob sie vielleicht irgendwann nochmal so eine kleine Ehrenrunde mit mehr gehen, um mir vielleicht bestimmte Sachen zu erklären. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, dass die Serie das einfach nicht will.
Ja, aber ich glaube, die haben sie halt schon gemacht. Es wurde ja, es gab ja den Trailer, den sehr umfangreichen Trailer zu der Serie. Und dann gab es ja ein paar Tage, bevor dann die Serie gestartet ist, gab es ja nochmal so ein Recap, einen längeren Recap auf YouTube. Ich glaube, der ist nur auf YouTube, der ist, glaube ich, nicht bei Disney Plus, zu den wichtigsten Handlungssträngen und Figuren der ersten 5 Staffeln. Mhm. Habe ich dir auch erzählt. Also
ja,
wenn du den schaust, dann hilft das. Vielleicht schaust du den nochmal.
Ja, vielleicht schaue ich den nochmal. Okay. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich glaube, die Serie hat absolute Qualität. Also was heißt, ich glaube, ich sehe das schon, da sind bestimmte erzählerische Sachen eingehalten und stilistisch ist es halt ganz klar angelegt auf diese 90er und auch wirklich auch hundertprozentig so, als dass es in den 90ern gemacht werden könnte, halt nicht so ein bisschen besser animiert in dem Sinne, dass es halt nicht so verwaschen aussieht, ja, ansonsten ist es halt sehr, sehr 90er und ich meine, sie ziehen das halt auch komplett durch, wenn du da irgendwie so einen Tanz hast mit Ace of Base Musik und sowas. Also das ist ja, also mehr 90er geht ja eigentlich nicht. Und die Farben und so, also es ist schon, ja. Ja, okay. Ich bin gespannt. So. Und du, lieber Arne?
Wir
sind
weiter gespannt. Ja, jetzt möchte ich ja wissen, wie es weitergeht. War das am Ende Magnetos großer Masterplan? Ist er wirklich nicht doch evil oder so? Wer steckt dahinter jetzt? Wie geht's weiter mit Storm? Wie wird das alles verwoben mit diesem Widersacher, dieser Dämon? Was ist, also ich finde, da sind viele offene Fragen, wo ich gerne wissen will, wie es weitergeht. Ja, bin gespannt. Also ich bin für eine Zeichentrickserie bin ich erstaunlich gespannt, auch von mir selbst überrascht, dass ich wissen will, was da passiert.
Ja, und jetzt seid ihr gefragt, ihr könnt mal so ein bisschen in die Kommentare schreiben, was fandet ihr jetzt besonders gut? Hat euch die Marvel Red Wedding, die X-Men Red Wedding hier gefallen? Wie glaubt ihr, dass es weitergeht? Das müsst ihr natürlich schon relativ bald schreiben, weil am Mittwoch, heute ist ja Mittwoch.
Wenn ihr es hört, ist Mittwoch.
Genau. Guckt mal, dass ihr vielleicht die Spoiler für die nächste Episode nicht seht, weil die wollen wir ja dann auch tatsächlich sehen, ohne dass wir eure Kommentare sehen. Schreibt doch mal, was ihr noch so erwartet, wie diese Serie noch so weitergeht und ob ihr noch dabei seid und Bock habt, das könnt ihr in die Kommentare auf einfachmarvel.de schreiben. Arne, wir sprechen uns nächste, übernächste Woche irgendwie, ne?
Ach, vielleicht, ja, wir gucken mal, wen wir als vielleicht jetzt nochmal einladen, der mit uns weiter bespricht. Aber ja, entweder kommen wir nächste Woche oder wir kommen übernächste Woche.
Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, macht es gut. Arne, du hast das letzte Wort, wie immer.
Zu mir, meine X-Men. Tschüss.
Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.